Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Schon vor diesem Gipfeltreffen der NATO im litauischen Vilnius konnte es für die Ukraine keine Zweifel geben, dass es mit dem schnellen Beitritt zur NATO nichts werden würde. Ziel der Ukraine war deshalb eine Einladung und eine klare Beitrittsperspektive. Anders bei der NATO, dort war es vordringliches Ziel, die Einheit der Allianz zu wahren und natürlich ein Signal der Entschlossenheit in Richtung Moskau zu senden. Tatsächlich gab es aber deutlich vernehmbar Dissens im Kreis der NATO-Mitglieder und für die Ukraine nach wie vor keine Einladung, kein konkretes Beitrittsversprechen, geschweige denn ein Zeitplan. Trotzdem sprach der NATO-Generalsekretär von einem starken Paket für die Ukraine und einem klaren Pfad für die Mitgliedschaft.
This is a strong package for Ukraine, an a clear path towards its membership in NATO.
Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO. Ganz anders zunächst Volodymyr Zelensky, der sich enttäuscht zeigte, kurz vor seiner Reise nach Vilnius und auf Twitter von einer Schwäche des Westens sprach, die Russland in die Hände spiele. Verlorene Illusionen, aber am Ende doch versöhnliche Töne. Wir werden hören, warum. Die Ukraine und das Gipfeltreffen der NATO in Vilnius, das ist unser Thema heute Abend. Wenige Stunden nach Ende dieses bemerkenswerten Treffens. Ich begrüße bei mir im Studio Catherine Klüver-Ashbrook. Sie ist Politikwissenschaftlerin bei der Bertelsmann Stiftung. Sie hat dort besonders die transatlantischen Sicherheitsinteressen im Blick. In Vilnius begrüße ich unseren NATO- und EU-Korrespondenten Klaus Remme, der den Gipfel für uns verfolgt hat und uns seine Eindrücke von dort schildern wird. Wir haben Michael Thumann aus Moskau zugeschaltet, den Russland- und Osteuropa-Experten der Zeit, der in dieser Sendung die dortige Perspektive einbringen wird. Schön, dass Sie dabei sind und danke, dass Sie sich Zeit nehmen heute Abend. Und das gilt auch für Michael Roth, den ich in seinem Wahlkreis in Bad Hersfeld begrüße, den er gerade noch rechtzeitig erreicht hat. Michael Roth ist Bundestagsabgeordneter der SPD, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und eine jener prominenten Stimmen, die sich im Vorfeld dieses Gipfels mit der Forderung nach klaren Beitrittsperspektiven für die Ukraine zu Wort gemeldet haben. Ich nannte Sie als Letzten, Herr Roth, weil Sie die erste Frage bekommen sollen. In der Zeit haben Sie letzte Woche gesagt, der Gipfel dürfte nicht zu einer dünnen Suppe geraten. Wie dünn ist die Suppe denn nun tatsächlich geworden, die auf diesem Gipfel gekocht wurde?
Erst einmal einen schönen guten Abend an Sie alle. Danke für die Einladung. Es ist ein Eintopf. Der nährt bekanntermaßen seinen Mann und auch die Frau. Ich hätte mir aber ein paar mehr proteinhaltige Einlagen gewünscht. Am Ende des Tages habe auch ich erkennen müssen, dass unter den obwaltenden Umständen nicht mehr drin ist. Aber die Botschaft sollte sein, das Glas ist halb voll und nicht halb leer.
Das heißt, Sie ärgern sich nicht über Ihren Kanzler, dass er sich so widerspruchslos auf die Seite Joe Bidens geschlagen hat.
Ja, wissen Sie, ich habe mir seit 504 Tagen, seit Beginn dieses furchtbaren Vernichtungskriegs, eines vorgenommen, niemanden, den ich schätze, zu verurteilen. Wir alle haben keinen Masterplan und wir haben keine Blaupause, die wir aus der Schublade ziehen können. Ich bin zwar für eine schnellstmögliche NATO-Perspektive für die Ukraine nach dem Krieg. Ich anerkenne aber auch, dass man andere Auffassungen haben kann und am Ende muss es der Bundeskanzler verantworten und auch entscheiden. Und das respektiere ich.
Frau Klüver-Ashbrook, war das auch eine Machtdemonstration Joe Bidens nach dem Motto in der NATO zählt eins, nämlich das Votum der USA?
Es war für Joe Biden mit Sicherheit ein stabilisierender Gipfel. Er hat in der Tat sehr wohl die Stimme angegeben. Wir lesen heute in der Zeitung, dass Herr Biden sein niedrigstes Popularitätsergebnis seit Beginn seiner Präsidentschaft eingefahren hat. Die Ukraine-Politik ist trotz der Widersacher, die ins Weiße Haus einziehen wollen auf der republikanischen Seite und so ein paar Stimmen aus dem Kongress, immer noch ein Politikteil, der diesen Präsidenten quasi oben schwimmen lässt. Mhm. Denn es ist auch in der massiven Unterstützung, 42 Hilfspakete der Amerikaner, nur 6% des amerikanischen Verteidigungshaushalts und kein einziger amerikanischer Soldatenstiefel auf irgendeinem ukrainischen oder Russland noch weiter aggressierenden Grund. Das heißt, er ist bislang damit gut gefahren.
Klaus Remme, wie groß waren die Widerstände gegen diese apodiktische Haltung von Biden und Scholz, die Frau Ashbrook gerade angesprochen hat?
Na, wir wissen, dass die Osteuropäer sich deutlich mehr gewünscht hätten, möglicherweise noch mehr, als Michael Rutt das gerade zum Ausdruck gebracht hat. Aber es ist doch bemerkenswert, was das Thema Ukraine auf diesem Gipfel angeht, dass es da Tiefs und Hochs gab. Und wenn Sie mich vor 24 Stunden gefragt hätten, dann hätte ich Ihnen viel über ein eskalierendes Problem erzählt, nämlich diesen Zwist, der durch den empörten, so will ich es nennen, empörten Tweet von Volodymyr Zelensky kurz vor Ankunft in Vilnius die Runde machte, in der eben davon sprach, dass die Tatsache, dass es nach seinem Eindruck weder eine klare Einladung und noch ein klares Bekenntnis zur Mitgliedschaft geben würde. Und wenn man das in Kontrast stellt zu einem Volodymyr Zelensky, der jetzt am Ende des Gipfels kurz aufgetreten ist an der Seite von Joe Biden. Ich glaube, wir sollten diese 15 Sekunden investieren, um den Zungenschlag zu hören. Gerne. Des ukrainischen Präsidenten. Er ist für die Bewertung des Gipfels in dieser Frage, glaube ich, wichtig.
The outcome of the NATO summit in Vilnius, it were much needed and meaningful success for Ukraine. Ukrainian delegation is bringing home significant security victory for the Ukraine, for our country, for our people.
Also, Sie hören es, die ukrainische Delegation, die bringt einen, er sagte sogar, Sieg mit nach Hause in Sachen Sicherheitszusagen. Das dürfte diejenigen, die Angst hatten, auf diesem Gipfel Kiew öffentlich vor den Kopf stoßen zu müssen, beruhigen.
Michael Thumann, Sie sind in Moskau. Wie wird dort dieses Gipfelergebnis bewertet? Gibt es schon Reaktionen?
Ja, es gibt Reaktionen und es wird hier natürlich ganz anders bewertet, so wie das hier immer in Moskau ist. Soeben sprach im russischen Fernsehen die Sprecherin des russischen Verteidigungsministers und sprach von einem gescheiterten Gipfel. Die NATO habe Zelensky verkauft und erniedrigt und das sehe man halt eben auch. Und dann wurde Zelensky mit seinen ersten Einlassungen und auch seiner Rede über die Dankbarkeit, die ja so ein bisschen sarkastisch ausfiel vor dem Gipfel, die wurde zitiert. Es heißt, Zelensky habe sich überschätzt und die NATO habe halt eben nicht geliefert. Und dann wurde das übliche Putin-Zitat immer wieder gebracht. Die NATO würde in der Ukraine bis zum letzten Ukrainer kämpfen. Das heißt also derlei sarkastische Bemerkungen, die halt dem russischen Publikum sagen sollen, dass die NATO die Ukraine eigentlich gar nicht richtig unterstütze, weil sie nicht in der NATO haben wolle. Aber auf der anderen Seite, und daran liegt der Widerspruch in der russischen Propaganda, und auf der anderen Seite die Ukraine natürlich so unterstütze, dass die Lesart weiter stimmen muss, in der Ukraine kämpfe Russland eigentlich gegen die NATO. Passt am Ende alles nicht aufeinander, aber das Wichtige ist, dass halt eben in diesem Gewitter, das die Sacharowa eben da gelassen hat, und ich nenne es ein Gewitter, weil es einfach wirklich sehr laut und sehr eindringlich vorgetragen wurde, soll dem Zuschauer sagen, Russland hat letztendlich nur einen Vorteil von diesem Gipfel.
Ich danke zunächst mal in die Runde für die ersten kurzen Einschätzungen, die wir vertiefen wollen in den kommenden 37 Minuten. Ich glaube, wir müssen zuerst mal auf die Inhalte dieses Gipfelbeschlusses ausführlicher eingehen, ehe wir auf die Signalwirkung und dann auch auf die Motive der Akteure zu sprechen kommen. Klaus Remme, die Ukraine ist einer konkreten Beitrittsperspektive nicht näher gekommen. Es gab weder eine Einladung, noch ein Datum, noch einen zeitlichen Horizont. Stattdessen ist von Voraussetzungen die Rede, die Ukraine erfüllen müsse. Was ist damit gemeint?
Tja, ich glaube, wir bekommen ganz, ganz unterschiedliche Tonlagen, was das Ergebnis angeht, das der Ukraine hier in Aussicht gestellt würde. Die Skeptiker werden diejenigen, die sagen, das ist zu wenig für ein Land in dieser Situation, das ja, so verstehen wir das ja alle, einen Kampf kämpft, der auch für uns gekämpft wird, für uns die westlichen Demokratien. Die werden auf diesen Schlusssatz in Kapitel 11 des Kommuniqués rekurrieren, der da lautet, wir werden in der Lage sein, die Ukraine zu einem Bündnisbeitritt einzuladen, wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist ein Satz, an dem, hoffe ich, die Wortakrobaten in Brüssel nicht über Monate gearbeitet haben, denn das halte ich für einen sehr dünnen Satz. Wenn man ihn in Verbindung ansieht mit dem Paket, das da geschnürt wurde und der Ukraine in Aussicht gestellt wurde, die Tatsache, dass es eben diesen NATO-Ukraine-Rat gibt, eine politische Aufwertung, dass auf einen Mitgliedschaftsaktionsplan verzichtet wird, dass es Sicherheitszusagen geben soll, sage ich, die erst noch entstehen müssen, dann kann man möglicherweise so weit gehen, wie Boris Pistorius, der gestern in den Tagesthemen sagte, wenn der Krieg vorbei ist, geht's los. Eine klare Beitrittsperspektive aus seiner Sicht.
Herr Roth, es ist in dieser Situation, vor dem Hintergrund des ukrainischen Kampfes gegen Russland, vor dem Hintergrund des dringenden Beitrittswunsches, ist es gerechtfertigt, jetzt Bedingungen zu stellen an die Ukraine?
Nein, das ist der Punkt, der mich enttäuscht hat. Da ist ein Volk, das um sein Überleben kämpft, das eine, nicht nur eine Tapferkeit, sondern auch eine militärische Professionalität an den Tag legt, von der vermutlich viele Armeen dieser Welt, im Übrigen auch die faschistoide russische Armee, einiges lernen könnten. Ein Land, das trotz eines Krieges sich mutig und entschlossen auf den Weg der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit begibt. Und da will ich die Probleme gar nicht schmälern. Aber einem solchen Land belehrend entgegenzuhalten, da müssten noch ganz viele Bedingungen erfüllt werden, stört mich und enttäuscht mich vor allem auch, weil wir wissen, dass die NATO kein Club-Lupen reiner Demokratien ist. Ich erinnere an die autoritäre Herrschaft von Herrn Erdogan. Und ich erinnere an die gaunerhaften Aktivitäten des ungarischen Premierministers Orbán, sich an den Schweden, die stark in der EU für Rechtsstaatlichkeit eingetreten haben, auch im Konflikt zu Ungarn, sich zu rächen. Ich finde, das hätte man sich in dieser Weise sparen können. Aber ich bin ganz bei Herrn Remme und das lässt mich dann wieder hoffen. Ich glaube, dass man aus diesen sehr, sehr dünnen, dürren Sätzen, dass man da viel herauslesen kann. Und ich würde da herauslesen, ja, an einer Mitgliedschaft der Ukraine zur NATO führt kein Weg mehr vorbei. Aber es gibt darüber im Detail noch keinen Konsens in dieser größer gewordenen NATO.
Heißt das, Frau Klüver-Eschbrock, stimmen Sie Herrn Roth zu, ist diese Nennung von Bedingungen, ist das möglicherweise ein Vorwand, um vieles eben nicht zu tun, zum Beispiel einen zeitlichen Rahmen vorzugeben?
Ja, es ist schon ein bisschen urig, erst zu sagen, man nimmt einen Mitgliedschaftsplan, den sogenannten Membership Action Plan vom Tisch, um ihn dann durch eine so dünne Formulierung, wie ihn Klaus Remme beschrieben hat, quasi wieder durch die Hintertür einzuführen und quasi mit Artikel 2 und der Präambel des Washingtoner Vertrages zu wedeln, wo es um Demokratiefestigkeit geht, gerade angesichts der Tatsache, dass die NATO natürlich von ihnen auf vielerlei Hinsicht angekratzt ist und auch um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen muss. Also ich glaube, das wird Herrn Zelensky ja am wenigsten gefallen haben. Und interessant ist dann vielleicht umgekehrt, dass noch nicht mal die NATO, aber die G7-Staaten, also das eigentlich Historische an diesem Gipfel ist ja, dass die G7-Staaten mit ihren Zusagen inklusive Japan quasi in die Seitenflanke gegangen sind und mit dem, was sie jetzt multilateral und auf einer verschiedenen Ebene nochmal als Gesamtpaket der Ukraine zusichern wollen in Sicherheitsfragen, eine ganz neue Rolle, wenn man so will, für die G7, die ja einen ganz anderen Ursprung hat, quasi ein Mäntelchen um die NATO legt. Also da wird es dann um Pragmatik gehen. Und ich glaube, das ist so der Kompromiss, mit dem sich Herr Zelensky jetzt anfreunden muss. Will er diese Unterstützung oder will er die Semantik, die er dann seinem sehr, sehr tapferen Volk zurückverkaufen
kann? Das bringt mich zu der Frage an Klaus Remme. Nochmal eine Einschätzungsfrage. Also auf der Soll-Seite steht keine konkrete Beitrittsperspektive. Was steht nach diesem Gipfel auf der Haben-Seite für die Ukraine? Frau Klüver-Eschbrock hat gerade die G7 angesprochen, die sich jetzt um Sicherheitszusagen kümmern sollen. Ist das ein wichtiger Punkt?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber Zelensky weiß und wir wissen eigentlich auch, dass das ein Konzept ist, das erst noch entstehen muss. Ich sagte es, da wird die G7-Organisation als eine Art Dach genannt, unterhalb dem man verhandeln muss über Zusagen, Garantien. Die Worte, die werden ja so ein bisschen austauschbar benutzt, obwohl sie ja doch etwas jeweils ganz anderes ausdrücken. Ich finde, es ist immer noch so, dass es der ukrainische Präsident nicht in einer Lage ist, in der er wählen kann. Das ist für mich auch die Antwort auf die Frage, die ja geklärt werden muss, warum ist er gestern so konfrontativ aufgetreten und warum bedankt er sich heute für das Ergebnis? Ich erkläre mir das so, dass Volodymyr Zelensky kein Heiliger ist. Der weiß auch, dass sich Poltern in dieser Allianz offenbar auszahlt. Beispiel Erdogan. Und er wusste zu dem Zeitpunkt, als er den Tweet abgeschickt hat, dass der Beschluss noch nicht gefasst war. Und ich glaube, es war das, was die Amerikaner Hail Mary Pass nennen, ein Versuch, das Letzte zu retten, während noch die Positionen ausgetauscht werden. Und danach meldete sich heute, glaube ich, ein Zelensky, der häufig genug auch verzweifelt ist und das nehmen muss, was er bekommt. Ich will das nicht kleinreden, das sind Milliarden. Ich will nur eine Zahl nennen, die mir gestern zum ersten Mal über den Weg gelaufen ist, dass Boris Pistorius sagt, dass allein Deutschland bis 2027 17 Milliarden Euro Hilfe an die Ukraine überweisen wird. Das ist doch eine Hausnummer aus meiner Sicht.
Herr Roth, es geht um Sicherheitszusagen, die die G7 jetzt die NATO an die G7 delegiert hat. Es soll zunächst mal um bilaterale Sicherheitszusagen gehen. Sind das erstens Garantien und zweitens, wie zuverlässig wirkungsvoll kann das sein, wenn man sich erinnert an das Bukarester Abkommen 2008, wo ebenso vage Beitrittsversprechen abgegeben worden sind. Was ist von bilateralen Sicherheitszusagen zu halten?
Bilaterale Sicherheitszusagen erhöhen natürlich das Risiko für die Staaten, die solche bilateralen Zusagen gegenüber der Ukraine erteilen.
Einen Konflikt mit Russland hineinzurutschen.
Genau, deshalb bin ich ja der Auffassung gewesen, dass ein kollektives Sicherheitsbündnis wie die NATO aus 32 Staaten bestehend nicht nur im Interesse der Ukraine ist, sondern auch die Sicherheitsrisiken für die einzelnen NATO-Mitgliedstaaten etwas zu minimieren vermag. Dennoch sind Sicherheitszusagen richtig. Denn auch ich habe ja nicht gefordert, dass die Ukraine sofort der NATO beitritt. Und wir brauchen für diese Zwischenetappe, brauchen wir etwas, was die Ukraine zu schützen vermag. Und das ist jetzt im Detail noch auszubuchstabieren. Also was können die einzelnen Staaten ganz konkret leisten? Denn mit abstrakten Hilfen kann die Ukraine nichts anfangen. Ich sage ja immer, wir müssen jetzt aus der Ukraine eine Art Stachelschwein machen, weil dieses Israel-Modell aus meiner Sicht nicht taugt. Niemand will, dass die Ukraine Atomwaffen bekommt. Aber Stachelschwein heißt, dass wir sie so mit modernster Technik, mit Technologie, mit Waffen ausstatten, dass sie Abschreckung erzielen kann gegenüber dem russischen Aggressor. Es gibt bei den Sicherheitszusagen noch ein weiteres Problem, auf das ich hinweisen möchte. Sicherheitszusagen können sich schnell ändern und sind von den politischen Verhältnissen in den jeweiligen Ländern abhängig. Also man möge sich nun mal vorstellen, dass nicht mehr der überzeugte Transatlantiker und Freund der Ukraine Biden im Weißen Haus sitzt, sondern möglicherweise ein Republikaner, der sagt, die Europäer mögen sich jetzt bitte schön mal selbst um diesen regionalen Konflikt kümmern. Das würde bedeuten, dass von heute auf morgen die Sicherheitszusagen der anderen Staaten, der G7-Staaten, deutlich erhöht werden müssten. Ich glaube, der Bundeskanzler hat vor allem auf die G7 gesetzt, um nochmal deutlich zu machen, es geht hier nicht alleine um die üblichen Verdächtigen, also um die europäischen Staaten und um die USA oder auch um Kanada, sondern es geht hier um ein breites internationales Bündnis, was der Ukraine zur Seite steht. Und dazu gehören eben auch Staaten wie Japan.
Aber Herr Thumann, um das Bild aufzugreifen vom Stachelschwein, hat die russische Führung Respekt vor dem ukrainischen Stachelschwein oder lässt sich irgendwie beeindrucken davon?
Ja, das würden sie natürlich nie zugeben, aber selbstverständlich haben sie Respekt gelernt, weil sie eben es nicht geschafft haben, in den mehr als einem Jahr dieses Krieges, anderthalb Jahre fast, die Ukraine in einen Zustand zu versetzen, wo sie wesentliche Teile des Landes beherrschen würden und Aussicht hätten auf mehr. Und das ist halt eben überhaupt nicht der Fall, sondern sie müssen sich jetzt im Gegenteil einer Offensive erwehren und Land wieder abgeben, das sie bereits erobert haben. Es ist allen in Moskau klar, dass sie eigentlich diesen Krieg so nicht gewinnen können, wie das ursprünglich mal geplant war. Und die Aufgabe der Propaganda ist heute darüber, mit Siegesmeldung oder eben entsprechend Verlustmeldung der Ukraine darüber hinwegzuschwurbeln, solange der oberste Heeresführer Wladimir Putin im Kreml nicht entschieden hat, welchen Weg er denn schließlich einschlagen will, ob er den langen Abnutzungskrieg wählt oder ob er, wie jetzt kürzlich der russische Auslandsgeheimdienstchef Naryshkin gesagt hat, man sich vielleicht doch zum Ende des Jahres hin eventuell auf irgendeine Art von Waffenstillstand verständigen würde. Naryshkin hat diese Aussage übrigens jetzt gerade getroffen. Über sie wird gerade in Moskau viel gesprochen. Er soll darüber mit, so sagt er selbst, mit dem amerikanischen Vorsitzenden des Sicherheitsrats Burns gesprochen haben.
Mhm. Frau Klüver-Eschbuck, Herr Kössler, ja, bitte,
Klaus Renner. Darf ich noch mal kurz auf dieses Thema Sicherheit zu sagen, bei dem wir gerne sind? Darf ich das kurz erweitern? Denn Michael Roth hat zu Recht auf zwei Schwächen hingewiesen, die schon zeigen, wie anfällig diese Sicherheitszusagen sind, sowohl für den, der sie gibt, als auch für den, der sie nehmen muss. Eine weitere zentrale Schwäche ist natürlich, dass sie genau die Grauzone schafft, von der die NATO behauptet, dass sie sie vermieden hat, nämlich die Tatsache, dass alleine durch die Natur der Sicherheitszusagen andere Regeln gelten für die Ukraine, wie für alle anderen NATO-Partner, die von der Beistandspflicht profitieren. Und das ist ein Signal, finde ich, das man in die Richtung interpretieren kann, und darauf weisen viele Kritiker hin, dass Russland ein de facto Vetorecht erhält, indem es Kampfhandlungen laufen lässt, weil Russland weiß, dass solange das geschieht, dieser NATO-Erweiterungsprozess Richtung Osten nicht über die Bühne gehen wird.
Ich glaube, Henry Kissinger hat das gesagt, dass Grauzonen grünes Licht für Diktaturen bedeuten. Herr Roth, die Ukraine ist mit diesem Beschluss, den wir auf dem Gipfel von Vilnius gesehen haben, wohl kaum, wie Klaus Remme sagt, aus der Grauzone rausgekommen, oder?
Es ist deutlich mehr, als wir vorher hatten. Noch einmal, ich bin mir ziemlich sicher, dass an einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine kein Weg vorbeiführen wird. Es gibt hier noch ein paar Unsicherheiten und auch eine gewisse Zurückhaltung, vor allem auch im Weißen Haus. Und in der NATO sind zwar offiziell alle gleich, aber einer ist gleicher als gleich, und das ist die USA, die ja auch bislang mit weitem Abstand die Ukraine am stärksten, am massivsten und am nachhaltigsten unterstützt. Aber ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen, auch bei den sehr, sehr fragilen und sehr volatilen politischen Verhältnissen in einer Reihe von europäischen Staaten, aber auch internationalen Partnern, dass am Ende möglicherweise von solchen Sicherheitszusagen nicht mehr so viel übrig bleibt. Ich sehe das Problem im Übrigen nicht bei Deutschland, aber wir erleben ja auch in anderen Ländern, dass teilweise die Bereitschaft zu unterstützen nachlässt. Und das ist bei Herrn Remme ja auch deutlich geworden, wir reden hier über sehr, sehr viel Geld. Und das über einen relativ langen Zeitraum. Und dann kommt eben hinzu, dass wir ja nicht nur Versprechungen abgeben müssen, und das scheint mir derzeit das akuteste Problem zu sein, sondern wir müssen ja auch liefern. Und da fehlt es an der Munition, es fehlt an der Artillerie, es fehlt vor allem auch an der Luftabwehr. Hier besteht aus meiner Sicht der größte Bedarf, die Ukraine massiv zu unterstützen, denn derzeit müssen zu viele ukrainische Soldatinnen und Soldaten ihr Leben lassen, weil man sich eben nicht vollumfänglich vor Raketen, die aus Russland über das Land herniedergehen, zu schützen vermag. Und deswegen, glaube ich, wird das Jahr 2023 ganz massiv darüber entscheiden, ob das jetzt wirklich mehr ist als Papier und ob es wirklich um nachhaltige, substanzielle Zusagen gibt, die der Ukraine auch Vertrauen und Selbstvertrauen zu geben vermögen.
Jetzt hätten Sie mal Frau Klüver-Eschbuck sehen sollen, wie sie zwei Daumen hob, als Sie sagten, die Defizite. Frau Klüver-Eschbuck.
Ja, ich glaube, ganz insgesamt ist da das ganz, ganz große Risiko. Und es bildet einfach die kontinuierliche Schwäche ab, die wir seit Beginn des russischen Angriffskriegs gesehen haben. Große Sorge, große Zusagen, langsame Lieferungen, große Verhandlungen, ein F&E-Bereich, ein Umsetzungsbereich, also auch wenn wir jetzt an Forschung und Entwicklung in der Rüstungsindustrie denken, aber umgekehrt eben einfach auch das ganze einfache Thema Hardware. Wie bekommt man es an die Front? Wie bekommt man es verteilt? All diese Dinge haben ganz große Risse brachgelegt in der Glaubwürdigkeit der NATO. Und jetzt mit großen Zahlen zu kommen, in Anführungszeichen, wo auch das IFO-Institut und andere in den letzten Tagen auch wieder unterstrichen haben, wie wir, der Amerikaner würde sagen, wie wir auch gerade in Deutschland mit Fancy Math uns einen Verteidigungshaushalt zusammenrechnen wollen, der irgendwie auf die 2% kommt. Wenn aber auf dem Blatt 1,52% steht und wir in diesem Bundeshaushalt gerade mal 52 Milliarden abbilden können von 71 Milliarden, die 2% konstatieren würden. Und das ist jetzt das Minimum laut des Kommuniqués. Also all diese Dinge werfen doch oder lassen die Grauzone doch viel tiefer grau wirken, als man es vielleicht annehmen würde. Denn wie man so schön im Englischen sagt, the proof of the pudding is in the eating. Und wenn das nicht zeitig ankommt, die Tatsache, dass wir schon bei Streumunition angekommen sind auf Seiten der Amerikaner, selbst wenn es eine Streumunition ist, die nur eine Fehlerrate haben soll von 2,35%, all diese Dinge zeigt doch, dass wir wirklich als Westen erstens mal unsere Ziele erst jetzt klar definiert haben und dann jetzt wirklich das liefern müssen, was auf dem Papier steht. Sonst ist Papier eben billig, wie man sagt.
Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion. Verlorene Illusionen, aber am Ende doch versöhnliche Töne. Die Ukraine und der NATO-Gipfel in Vilnius ist unser Thema. Es diskutieren Catherine Klüver-Eschbruck, Politikwissenschaftlerin bei der Bertelsmann Stiftung, Klaus Remme, Korrespondent des Deutschlandfunks, Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und Michael Thumann von der Wochenzeitung Die Zeit in Moskau. Sie haben die Analyse gerade gehört, Herr Thumann, von Frau Klüver-Eschbruck. Glauben Sie, die fällt in Moskau ähnlich aus? Dort sieht man, wie definiert man die Defizite, die westlichen Defizite dort?
Das westliche Defizit wird hier allgemein definiert in im Durchhaltevermögen und selbstverständlich auch im demokratischen Wechsel beziehungsweise in der Unabsehbarkeit, welche Regierung wo wie lange an der Macht bleibt. Und darauf hofft man natürlich. Man hofft auf Regierungswechsel, die womöglich in Frankreich und vor allem eben auch in den Vereinigten Staaten einfach dann günstigere internationale Verhältnisse bringen für Russlands Angriffskrieg. Gleichzeitig ist hier ja der Aufruf an die Bevölkerung, sich tatsächlich auf einen langen Krieg einzustellen. Und es werden ständig Vergleiche mit dem großen Vaterländischen Krieg, den wir den Zweiten Weltkrieg nennen, gemacht. Also mit anderen Worten, ein Durchhaltekrieg, stellt euch darauf ein, dieses wird hart und härter. Und in der Tat kommt es in der Bevölkerung, wie eine unabhängige Umfrage gerade belegt, die neu rausgekommen ist vom Levada-Zentrum in Moskau, das letzte unabhängige Umfrageinstitut, demnach glauben halt eben knapp 2/3 der Bevölkerung tatsächlich auch daran, dass dieses eine lange, harte Reise wird. Im russischen Alltag wird auch bei wachsender Inflation und geringeren Einkommen werden einfach auch mit der Kühlschrank allmählich leerer. Das heißt also, die Leute spüren es mittlerweile auch in der breiten Masse. Was sie aber nicht davon abhält, den Krieg laut diesen Umfragen weiterhin mehrheitlich zu unterstützen. Das heißt also, es gibt einen gewissen Durchhaltewillen tatsächlich, auf den sich die russische Regierung auch verlassen kann. Die große Frage für die russische Regierung selbst ist, wenn auf dem Schlachtfeld selber nur Erfolge in den Propagandasendungen verzeichnet werden können, aber nicht in Wirklichkeit. Wie lange hält die Macht selbst es aus? Und wie wie sehr besteht die Gefahr, dass es halt eben dann zu Verwerfungen kommen kann, ja, wie wir sie in der zweiten Junihälfte erlebt haben, als die Wagner-Söldner und die Anführer Prigozhin plötzlich auf der Autobahn nach Moskau marschieren.
Ja. Welche Signalwirkung geht von diesem Gipfel aus, Herr Roth? Man hat das Gefühl, es war Scholz besonders wichtig, dass ein transatlantisches Signal ausgeht. Ist das richtig?
Ja, für den Bundeskanzler spielt die transatlantische Beziehung, fest an der Seite der USA zu stehen, eine herausragende Rolle. Dafür gibt es auch ein mehr als überzeugendes Argument. Ohne die weitreichende militärische Unterstützung der USA hätte die Ukraine den Krieg vermutlich längst verloren. Und kein einziges europäisches Land, auch nicht Deutschland, auch nicht im Zusammenspiel mit Frankreich oder Großbritannien, wäre in der Lage, das zu kompensieren, was wegfiele, wenn Biden bzw. einer seiner Nachfolger sich aus dieser Solidaritätsnummer gegenüber der Ukraine verabschieden würde. Und das Argument, das sehe ich auch als gewichtig an, aber es steht natürlich in einem gewissen Gegensatz zu einem anderen strategischen Ziel Europas, sich nicht abzuwenden von den USA, sondern sich darauf vorzubereiten, dass es irgendwann in einer US-Administration im Weißen Haus Verantwortliche gibt, die einen klaren Auftrag an den europäischen Teil der NATO und an die EU richten. Kümmert euch in Sicherheitsfragen, in Friedensfragen, in Fragen der Stabilität in Europa um euren eigenen Laden. Wir mischen da nicht mehr mit. Wir konzentrieren uns möglicherweise eher auf den indopazifischen Raum. Und darauf sind wir noch nicht richtig vorbereitet.
Ja, Klaus, das, wenn ich ergänzen darf, ja, das nach vielen Jahren. Es ist nun wirklich einige Jahre her, dass Donald Trump ins Weiße Haus eingezogen ist und Angela Merkel schwante, dass die Zeit, in denen man sich auf Washington verlassen konnte, vorüber sind. Wir haben ja die neuen Zahlen für 2023, die Jens Stoltenberg kurz vor dem Gipfel präsentiert hat. Er kann mit beeindruckenden Zahlen aufwarten, wenn es darum geht, wie viel Milliarden mehr die europäischen Verbündeten, also das diesseitige Standbein der NATO für die Verteidigung ausgegeben haben. Seit dem Gipfel von Wales, seit 2014, 450 Milliarden Euro zusätzlich. Und wenn Sie dann einen Militärexperten wie Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations fragen, hat sich das in Fähigkeiten ausgedrückt? Dann sagt er, nein, im Gegenteil, die Fähigkeit ist in den letzten Jahren sogar gesunken. Wir sind bei diesen großen Operationen nach wie vor und stärker denn je auf die Amerikaner angewiesen.
Das ist der Punkt. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal im Detail des Kommuniqué liest, die Tatsache, dass nochmal dezidiert drinsteht, es müssen mindestens 20% eines 2%-Ziels oder als Minimum nochmal, es soll weit über 2% hinausgehen. Die Polen legen ja schon vor mit 4%. Das muss in Ausrüstung, Interoperabilität, in wirkliche Forschung und Entwicklung. Die Europäer müssen selber können. Das war der Biden-Administration wichtig, dass zumindest mal, und nicht im Subtext, sondern im Haupttext, in Anführungszeichen, in den ersten 12 Seiten des Kommuniqués unterzubringen. Die Frage ist aber wieder die, die wir vorhin schon aufgewiesen haben oder unterstrichen haben. Können das die Europäer leisten? Denn, wie Herr Roth es schon hat anklingen lassen, das verlangt ganz andere Haushaltsdebatten, Debatten zu Hause, das heißt ein Abrücken von bestimmter Schuldenpolitik mitunter, aber es heißt auf jeden Fall ein ganz anderes Arbeiten mit den Wählern zu Hause, die wie gesagt zum Teil in Europa 2024 massiv an die Wahlurne gehen müssen.
Lassen Sie mich noch mal ganz kurz zurückkommen auf dieses transatlantische Signal, das auch Herr Roth angesprochen hat. Klaus, ist es nicht auch ein europäisches Signal gewesen, dass nämlich Olaf Scholz, der Kanzler, sich nur für Joe Biden interessiert und die Vereinigten Staaten, aber viel weniger oder fast nicht für Osteuropa, für Polen, für die Balten, die ja berechtigte Interessen vorbringen?
Na, es ist zumindest auf den ersten Eindruck ein Kontrast zu seiner Prager Rede, in der er eigentlich das entgegengesetzte Signal senden wollte und mit seinem Vorschlag der gemeinschaftlichen Flugabwehr da auch ein bisschen Substanz reingebracht hat. In diesem Falle, glaube ich, war es ihm wichtig, diese Führungsnation der NATO insbesondere Joe Biden, indem er ja schon in der Panzerdebatte sehr, sehr nah war und sehr darauf bedacht war, den Schulterschluss zu suchen mit dieser Person im Weißen Haus, sagte, wir werden nichts ohne enge, engste Abstimmung mit den USA machen. Darf ich einen Ball in Richtung Michael Thumann spielen, an dem ich ein bisschen rumrätsel hier in Vilnius? Ich hatte mich an Madrid erinnert, heute Nachmittag bei der Abschlusspressekonferenz von Jens Stoltenberg. Und damals, also vor einem Jahr, stand ja schon das Thema Schweden-Finnland auf der Agenda. Und Jens Stoltenberg hatte eine Abschlusspressekonferenz gehalten, ähnlich wie heute, mit einem sehr positiven Ton. Und danach, da wurden die türkischen Flaggen aufs Podium gestellt und Erdogan kam und goss kaltes Wasser auf diese Erweiterungsthematik. Heute wieder. Erdogan kam nach Stoltenberg und ich dachte, was kommt jetzt? Er hatte sich noch nicht geäußert zu dieser angeblichen historischen Einigung mit Schweden. Wieder ein Spiel, das es Monate dauern wird. Ja, das Parlament sei in der Sommerpause. Er hat von einer Roadmap gesprochen, die Schweden noch vorlegen müsse. Da schien mir schon wieder ein bisschen Nachtfrost in diese historische Einigung zu kriechen. Und
also
dann wurde
ist die
er
Türkei
gefragt,
ein unsicherer Kantonist? Das ist die Frage.
Dann wurde er gefragt, Michael Thumann, und ich weiß, Sie kennen sich nicht nur in Russland, sondern auch in der Türkei bestens aus. Herr Erdogan, wenn Sie morgen gefragt werden, vermitteln Sie in diesem Konflikt, wären Sie bereit? Wir wissen um seine Rolle rund um den Kreide-Deal. Und er ist wirklich praktisch sofort darauf angesprungen. Er hat gesagt, natürlich bin ich bereit. Er hat nicht gesagt, ich warte nur drauf. Aber wann immer ich gefragt werde, ich bin einer der ganz wenigen, die noch mit beiden Seiten sprechen können. So sehr wir Erdogan als großen Taktiker kennen, Michael Thumann, hat das möglicherweise Substanz? Kann er da in eine solche Position geraten?
Für Erdogan ist es, glaube ich, bei den jetzigen Zugeständnissen, die er gemacht hat und dann diese Aussicht, die er nun den Schweden stellt, ganz, ganz wichtig, dass er gleichzeitig von den Europäern, aber auch von den Amerikanern Zusagen bekommt. Und die werden natürlich so öffentlich nicht verhandelt. Und die eine Zusage geht selbstverständlich um Waffenlieferungen und die Frage der modernen Version der F-16, von denen sich die Türkei wünscht. Aber auf der anderen Seite eben, es geht es auch schlicht um Geld. Die Türkei braucht dringend ausländisches Geld, um sich aus dieser furchtbaren Lage zu befreien, in die Erdogans Zins- und Wirtschaftspolitik geführt hat.
Ja. Ich wollte nicht auf das Thema Schweden umlenken. Ich wollte wissen, kommt ein Erdogan als Mittler zwischen Putin, über den wir gesprochen haben, und dem Westen in Frage?
Und ich glaube, er hat diese Position noch nicht ganz verloren, aber sie ist sicherlich geschwächt, diese Position. Und wenn irgendwann tatsächlich dann Schweden ratifiziert sein sollte, Putin wird es übel nehmen. Und man kann jetzt schon lesen an dem Votum der Russen im UN-Sicherheitsrat über die Hilfslieferungen, die humanitären in Richtung Syrien, vor allem in die Zone Idlib, die ganz wichtig ist für die Türkei, dass da Moskau gegen türkische Interessen spielt. Das heißt, das war ein Warnschuss. Und insoweit, Erdogan ist nach wie vor grundsätzlich in der Position, mit beiden Seiten zu sprechen, aber die Position ist zunehmend gefährdet, je mehr er sich in diesen Fragen Schweden oder auch Ukraine und vor kurzem war Zelensky bei ihm und durfte sogar die dort gefangen gehaltenen Azov-Kämpfer mitnehmen nach Hause. Je mehr er Schritte in diese Richtung macht, desto mehr wird das Verhältnis zu Putin erkalten und die Möglichkeit ihm genommen zu vermitteln.
Wenn dem so ist, Herr Roth, die Ukraine, Zelensky, hat eine Befürchtung geäußert. Wenn es zu Verhandlungen kommt und wenn möglicherweise Erdogan der Vermittler ist, wie groß ist die Gefahr, dass der NATO-Beitritt dann zur Verhandlungsmasse wird? Dass das gewissermaßen im Fall von Friedensverhandlungen der NATO-Beitritt das Zuckerbrot an die russische Seite wird?
Mir scheint, dass das nicht nur in einigen türkischen Köpfen herumgeistert, sondern dass es eine Reihe auch von respektablen Persönlichkeiten gibt, die meinen, um des lieben Friedens willen. Und wenn man abzuwägen hat zwischen territorialen Zusagen, die aus ukrainischer Sicht völlig inakzeptabel sind, und sicherheitspolitischen Zusagen, das bezieht sich dann auf die NATO-Mitgliedschaft, befürchte ich auch, wird vielleicht der Ruf nach einer sicherheitspolitischen oder bündnispolitischen Neutralität der Ukraine wieder lauter werden. Ich warne aber davor noch einmal, es geht nicht nur um die Ukraine. Es geht darum, dass wir dauerhaft dem russischen Imperialismus ein Stoppschild aufstellen. Denn wenn Putin in irgendeiner Weise durchkommt, dann wird die Ukraine nicht das letzte Ziel seiner furchtbaren Angriffe sein. Dann folgen möglicherweise Moldau, Georgien oder auch andere Staaten. Und dann wird niemals wieder auf absehbare Zeit Frieden und Sicherheit im östlichen Europa und damit auch in Europa insgesamt herrschen. Und deswegen bin ich da etwas beunruhigt. Und ich glaube, die nächsten Wochen und Monate sollten die NATO-Mitgliedstaaten in sehr vertraulichen Gesprächen nutzen, um nochmal in sich zu gehen, zu reflektieren und zu prüfen, sind wir wirklich bereit, diese Zusage oder dieses Geschenk oder diesen Chip Putin gegenüber anzubieten.
Am Ende dieses Gipfels, Klaus Remme, ich gucke besorgt auf die Uhr, wir haben noch 2,5 Minuten Zeit. Am Ende dieses Gipfels muss man erwähnen, dass in Reaktion auf die russische Aggression die NATO sich ein neues Verteidigungskonzept gegeben hat. Meine konkrete Frage zielt darauf ab, ist mit dem Beitritt Schwedens und Finnlands die NATO stärker als jemals zuvor und welche Rolle, welche Chancen hat die NATO ihr Konzept tatsächlich zu verwirklichen?
Ja, also wenn wir jetzt den Beitritt Schwedens vorwegnehmen, dann glaube ich, verdient dieser Gipfel und der Tag davor, an dem diese Einigung dann erreicht worden ist, das Etikett historisch. Es ist überhaupt keine Frage, dass man sich keine besseren Partner für die westliche Allianz backen kann, als sie Schweden und Finnland darstellen. Wirtschaftlich, militärisch starke Partner mit ähnlichen und gleichen Werten in einer strategisch wichtigen Lage. Das erfüllt alle Vorteile und ist eine Win-Win-Situation einerseits für das westliche Bündnis und andererseits für diese beiden Länder, die nach Kriegsausbruch einen Meinungsumschwung erfahren haben, der meiner Ansicht nach nachvollziehbar ist. Aber was natürlich stimmt, ist, wir haben auf diesem Gipfel, wir haben auch in dieser Sendung vor allem über Länder gesprochen, die noch gar nicht Mitglied sind, nämlich Schweden und die Ukraine. Wir haben ganz wenig gesprochen über die eigentliche Bündnisverteidigung, das Versprechen, jeden Quadratzentimeter zu verteidigen. Und da rückt dann die Ostflanke in den Mittelpunkt mit all den Anstrengungen, die unternommen werden müssen für Deutschland, aber auch für die anderen Partner, die dort tätig sind. Und das Thema Kosten. Wir haben die 2% angesprochen. Ich will noch einmal eine Zahl nennen. Uns fehlt, nachdem das Sondervermögen eingerechnet wurde und diese Zeit vorüber ist, eine hohe zweistellige Milliardensumme, um das Minimumversprechen zu erfüllen. Das kann man mit Bereinigungssitzungen im Haushalt alleine nicht mehr lösen.
Ist das, Herr Roth, ganz kurz in 30 Sekunden für Sie ein beruhigender Aspekt, dass die NATO ganz offensichtlich stärker ist als vor dem russischen Einmarsch?
Da zeigt sich mal wieder, wie schlecht wir in Sachen Kommunikation sind. Putin hat mal davor gewarnt er hat gefordert, die Ukraine zu finnlandisieren. Jetzt erleben wir die Finnlandisierung der NATO. Was das für Putin im Endeffekt bedeutet, dass er nämlich einen Großteil seines Einflusses im Ostseeraum verliert, wird von vielen bei uns gar nicht gewürdigt. Und ich finde, wir sollten diesen Punkt, Finnland und Schweden gehören jetzt zu dem Team NATO dazu, noch stärker auch nach außen selbstbewusst vertreten. Denn ich glaube, dass das bei Putin schon Wirkung zeigen wird. Finnland hat eine 1344 Kilometer lange Grenze gegenüber Russland. Und
Herr Roth, ich muss dazwischen gehen, weil die Zeit läuft uns davon. Das war die Diskussion. Verlorene Illusionen, aber am Ende doch versöhnliche Töne. Die Ukraine und der NATO-Gipfel in Vilnius. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Thilo Kössler und ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.